Carmen, du schreibst, 1997 hat sich deine wahre Natur gezeigt. Was bedeutet das?
Also ich kann dir erzählen, was es für mich bedeutet, was es für mich bedeutet hat und wie sich mein Leben dadurch verändert hat. Also ich beschreibe es mal so, es hat sich angefühlt, als wenn eine Kraft, eine sehr große Kraft und sehr klare und sehr liebevolle Energie, sehr bedingungslos, mich vollkommen übernommen hätte. Also vollkommen, also es wurde mir das erste Mal bewusst, so richtig nachhaltig bewusst, dass nicht ich die Kontrolle über mein Leben habe oder dass es den freien Willen nicht gibt. Das wurde mir mit einem Schlag nachhaltig klar, dass da, ich sag mal in Anführungszeichen, ich gelebt werde oder mein Leben stattfindet durch mich, ja, also durch diesen Körper, durch diesen Geist, durch diese Seele, also Seele im Sinn von Emotionalkörper, Mentalkörper, also alles, was wir auf verschiedenen Ebenen sind, ja, oder darstellen. Es war ganz, ganz klar, dass da etwas ist, was ich damals noch gar nicht benennen konnte, also was ich auch heute nicht benennen kann. Ich nenne es einfach die Liebe oder das Leben oder Gott. Das hat diesen Körper, diesen Organismus komplett übernommen, beziehungsweise es wurde mir, es war eine absolute Klarheit, dass es nichts anderes gibt als das, ja. Und das war sehr schockierend. Es hat viele, viele Konflikte ausgelöst, viele Prozesse ausgelöst, weil die Programmierungen, die Erziehung, die Prägungen, die Erfahrungen, alles hat dagegen gekämpft und wollte die Kontrolle behalten. Und bis wirklich auch nachhaltig vollkommen im ganzen System eine sehr tiefe Hingabe an das stattfand. Ja. Also wirklich eine tiefe Hingabe.
Du hast jetzt gesagt, dieses Unsagbare hat die Kontrolle übernommen, oder kann man sagen, du hast ja die Kontrolle nie gehabt und es ist dir bewusst geworden?
Ja, natürlich. Also da ist natürlich jetzt schwer, das mit Worten auszudrücken, aber erstmal ist es ja der Mensch, der sowas erlebt, und der Mensch hat ja erstmal keine Worte dafür. Das ist wirklich ohne Worte, was da passiert. Ja? Und mir ist es halt wichtig, nicht so, es darf menschlich ausgedrückt werden. Und es ist zwar das Natürlichste der Welt, weil es das ist, was wir sind. Und trotzdem ist es für viele erstmal im menschlichen Erleben ein totaler Umbruch, eine totale Krise. Nichts ist mehr so wie vorher, kein Stein ist mehr auf dem anderen. Da ist etwas, das scheinbar größer ist als ich. Ja, also so wird es ja im ersten Moment erlebt. Das ist ja nichts, was jetzt irgendwie ganz still abläuft und völlig unemotional, oder das ist ja ein sehr, sehr berührender und auffühlender und das ist ein Prozess, der im Prinzip alles durcheinander bringt, ja. Dein ganzes Denken, dein ganzes Fühlen, dein ganzes Leben, nichts ist mehr wie vorher. Und da gibt es keine Trennung mehr zwischen dir und Gott, und das muss erstmal, das kann nicht begriffen werden, und trotzdem muss es erstmal irgendwie etabliert oder integriert sein, auch ins Denken, weil das Gehirn ist ja vollkommen überfordert mit all diesen Eindrücken, die da passieren. Ja? Also als Mensch ist man da ganz schön, ja, in einer regelrechten Krise, ja, wenn das in der Weise passiert.
Ne? Wieso Krise?
Krise?
Ja, wieso? Wieso sagst du Krise dazu? Ist es so, bringt das so viele Selbstzweifel?
Nein, es ist, es ist wirklich, als wenn dein ganzes Leben, so wie du es vorher gelebt hast oder wie du es vorher gesehen hast, das alles wird komplett auf den Kopf gestellt. Da ist nichts mehr am alten Platz. Das kann einhergehen mit sehr starken psychischen Symptomen oder körperlichen Symptomen. Ja, man spricht auch von der dunklen Nacht der Seele, also wenn es wirklich eine ist, ja, nicht, heutzutage wird ja auch von der dunklen Nacht der Seele gesprochen, aber wenn es wirklich eine ist, dann ist es eine tiefe spirituelle Krise, die dich total und nachhaltig zu dir selbst führt, also in diese Wahrheit führt. Und das ist für viele, also für mich war es nicht einfach und ich erlebe es auch bei anderen, dass es nicht so leicht geht, ja, die wenigsten erleben einen, ich sag mal, einen Erleuchtungsmoment und dann ist alles gut, ja, also kenne ich niemand, aber vielleicht gibt es ja auch, aber ich kenne es nicht, ja.
Es ist auch mit Ängsten verbunden, weil du jetzt eben auch von der dunklen Nacht sprichst, tauchen da Ängste auf, was kann da an Unangenehmen auftauchen?
Alle Abgründe im menschlichen Dasein, in unseren Erfahrungen über viele, viele Leben hinweg können da berührt werden. Also die tiefsten menschlichen Urängste sind da angesprochen oder können angesprochen sein. Ja. Einschließlich natürlich diese Existenzangst, also der tatsächlichen Todesangst, die da scheinbar sehr real durchlebt wird und auch integriert wird, ja.
Warst du dabei geführt, unterstützt von jemandem? Hast du so etwas wie einen spirituellen Begleiter gehabt oder Lehrer?
Auf der äußeren Ebene nicht. Auf der inneren Ebene ja. Wobei es irgendwann gar nicht mehr zu trennen war. Also ich habe natürlich versucht, Menschen zu finden, die mir ein Stück weit erklären können, was mit mir passiert, habe aber niemand gefunden. Und heute bin ich froh, dass ich niemand gefunden habe, weil es hat sich so natürlich, also ich war so auf mich selbst komplett zurückgeworfen und auch wirklich auf das Stabile, auf das Stille, auf das Ewige in mir. Und das ist dadurch so stark, so präsent. Und das hätte mir niemand abnehmen dürfen. Also diesen Weg oder diese Reise, die hätte mir niemand abnehmen dürfen. Das hätte mich geschwächt. Also das kann ich heute so sagen. Obwohl ich mir zwischendrin immer wieder jemand gewünscht hätte, der da ist, ja, und der mich beruhigt oder der mir erklärt oder der mir sagt, mach dies, mach jenes, geh Schritt A, geh Schritt B. Es war aber niemand da. Es war tatsächlich niemand da.
Warst du in den Jahren zuvor immer so eine spirituell Suchende oder ist dir das in den Schoß gefallen? Wie war das?
Ich habe überhaupt nicht gesucht. Ich habe davon auch nichts gewusst und ich hatte kein einziges Buch gelesen. Und ich war rein in meiner schulmedizinischen Welt damals und es hat mich getroffen wie ein Blitz, ja, wie aus heiterem Himmel. Ich habe überhaupt nicht danach gesucht und das Einzige, was ich weiß heute noch, also wenn ich zurückblicke, dann war es so ein unbestimmtes Gefühl, aber so ein drängendes Gefühl nach Frieden und nach zu Hause sein, das hatte ich mein ganzes Leben lang. Aber ich habe nie gewusst, wo ich danach suchen soll. Also da war diese Sehnsucht und da war dieses brennende Gefühl, dieser unglaubliche Schmerz, aber ich wusste nicht warum. Ich konnte das nicht einordnen, ich wusste auch nicht, wo ich mich hinwenden kann. Berührt wurde das immer, also ich bin nie gern zur Kirche gegangen oder so, aber es waren immer Momente, ich erinnere mich zum Beispiel, wenn ich, also so in der Osternacht, ja, da, wenn ich dahin musste als Jugendliche oder so, aber das waren Momente, wo ich das gespürt habe, wo ich gemerkt habe, da bin ich zu Hause, da wird was berührt, da steigen mir die Tränen in die Augen, obwohl ich mit der ganzen Zeremonie und dem ganzen Drumherum nichts am Hut hatte. Das hat mich gelangweilt. Aber das waren Momente, das hat es jedes Mal berührt, jedes Mal. Und das war die Essenz, ja, die da berührt wurde und die in mir dann wachgerufen wurde oder beziehungsweise bis diese Sehnsucht anscheinend unerträglich geworden ist und ich in diesem Prozess oder dieser Prozess mich übernommen hat, ja, so.
Du sagst, vorher warst du Schulmedizinerin. Was bist du von der Ausbildung her?
Krankenschwester.
Krankenschwester. Und du hast in einem Krankenhaus gearbeitet?
Ja.
Und dann hat dieser Prozess 97 begonnen oder hat seinen Abschluss gefunden?
Nein, also man kann sagen, das war irgendwie der Höhepunkt und gleichzeitig ist sowas ja nie zu Ende. Also es war der Höhepunkt und ein Durchbruch, ein nachhaltiges Erkennen, ein nach Hause kommen, ja, und gleichzeitig lief dann natürlich im Laufe der Zeit, auf dieser Zeitlinie natürlich noch vieles weiter. Also das vertieft sich, das wird immer klarer, das wird immer stabiler, es durchdringt viele, viele Bereiche oder alle Bereiche des Lebens, ja. Aber das war so eine Zeit, da hat es, ja, wie so ein Abschluss und gleichzeitig hat was Neues begonnen. Also es war auf jeden Fall was Einschneidendes, ja, was sehr Nachhaltiges.
Hat sich dein Leben dann auch im Außen verändert?
Komplett. Komplett. Ich bin weg aus der Klinik, das ging nicht mehr. Ich habe verschiedene Ausbildungen angefangen. Ich wusste nicht, dass es sowas überhaupt gibt. Also es hat sich da erstmal so eine Welt aufgetan von alternativen Heilmethoden und Möglichkeiten eben auch damit zu arbeiten. Und dann habe ich relativ schnell angefangen, mit Menschen zu arbeiten. Immer in diesem Wissen und in dieser Präsenz. Und ja, es war ein kompletter Umbruch.
Und da war eben dann der Wunsch, in dir mit Menschen zu arbeiten. In welcher Form?
Ach. Kein Wunsch, das ging nicht anders. Das war kein Wunsch. Das war ganz klar und da gab es auch gar keine Wahl, gar keine Entscheidung. Es war immer nur die Frage, wie weit kann ich diesem Moment jetzt treu sein? Wie weit traue ich mich selber, mir zu vertrauen und dem zu vertrauen, was da ist? Und einfach Stück für Stück so in Minischritten immer den nächsten Schritt zu machen, ja. Und so hat sich dann eben die Arbeit entfaltet oder die Möglichkeiten entfaltet, das Potenzial entfaltet, die Art zu arbeiten natürlich irgendwie erweitert und nochmal konkretisiert. Und so ist es gewachsen, also bis heute eben, ja.
Und du hast dann eben auch einen Sohn bekommen?
2003, ja.
Du arbeitest ja heute viel mit sogenannten ADHS oder auch autistisch diagnostizierten Kindern. Hat die Geburt deines Sohnes etwas damit zu tun?
Ich würde es mal anders ausdrücken. Ich arbeite nicht mit diesen Kindern, sondern ich arbeite für diese Kinder. Ich arbeite eher so, dass ich sehr stark in Berührung komme mit den Themen, die darum herum sind, ja, also mit den Eltern, mit den ganzen Konditionierungen, mit den Institutionen, mit dem Schulsystem, mit den Therapien, Und das, all das ist ja darauf ausgelegt, ich sag mal, die Kinder zu heilen oder etwas in Ordnung zu bringen. Und das stimmt ja von Grund auf schon mal nicht, weil diese Kinder, da ist im Prinzip, an den Kindern ist ja nichts verkehrt. Es ist ja nur so, dass die Kinder im Prinzip ein Umfeld brauchen, wo absolute Klarheit und Präsenz und bedingungslose Liebe ist. Und da sind wir noch nicht, ja. Also ich versuche einfach als Brücke für die Kinder da zu sein. Die Welt, in der die Kinder sind, und die Brücke zu schlagen in die Welt, wo wir jetzt noch sind. Und da gibt es auch keine Bewertung. Es ist einfach so, dass es einfach wichtig ist, dass für diese Kinder gearbeitet wird. Ja? Für das Verständnis, für die Toleranz, für das Bewusstsein, was es da wirklich geht. Ja? Und nicht für das alte System, also nicht für die alte Welt zu arbeiten, sondern für die neue Welt zu arbeiten, die es eben jetzt noch nicht gibt oder beziehungsweise die gerade am Werden ist. Ja? Das ist, so würde ich es eher beschreiben. Und die Geburt meines Sohnes ist auf alle Fälle eine Intensivierung gewesen für mich, mich tiefer und sehr umfassend damit auseinanderzusetzen. Also weil ich dadurch auch in eigene Prozesse und in eigene, ich habe Themen durchdrungen, die ich auch nur in der Erfahrung als Mutter überhaupt nachvollziehen und verstehen und fühlen konnte.
Was zum Beispiel?
Zum Beispiel mit Verhaltensweisen oder Reaktionsmustern eines Kindes oder in dem Fall meines Sohnes konfrontiert zu sein, die erstmal laut unserer Erziehung, laut unserer Konditionierung überhaupt nicht akzeptabel sind. Ja? Also wo es darum ging, immer wieder und immer wieder aus dem Moment heraus dem zu vertrauen, was ich gefühlt habe, was die Wahrheit ist in diesem Moment und nicht so und nicht der Spur zu folgen, wie wir es gelernt haben oder wie unsere Erziehung war oder was die Maßstäbe sind von Gehorsam zum Beispiel. Ja, das ist alles, das dient uns allen nicht mehr und das dient auch den Kindern nicht mehr und die Kinder zeigen es uns und gerade die Kinder, die so heftig reagieren, dass wir aufmerksam werden. Ja?
Kannst du ein Beispiel nennen?
Also tief in uns ist dieses Wissen, dass diese Kinder oder beziehungsweise das mit den Kindern so wie es ist, alles in Ordnung ist. Und oben drüber liegen die ganzen Schichten von was wir glauben, wie es sein müsste und die Vorstellung und die Verzweiflung, ja, also all diese ganzen Gefühle, diese ganzen Emotionen. Und es kostet ganz viel Mut, auf diese eigene Wahrheit zu vertrauen und herauszufallen aus diesen Gedanken von, er müsste so und so sein oder dieses Kind müsste jetzt das und das tun, ja, oder es müsste das und das schon können oder eben absolut auf das zu vertrauen, was in dem Moment an Gefühl oder an Wahrnehmung oder an Reaktion da ist. Natürlich geht es immer darum, dass die Kinder auffällig werden, weil sie irgendwo nicht reinpassen, ja. Sei es jetzt in die Schule, in die Klasse, wie auch immer, also sie fallen auf. Sie fallen auf durch irgendeine Verhaltensweise, mehr oder weniger stark ausgeprägt, durch Unkonzentriertheit oder besonders allergisch gegen Regeln, gegen irgendwelche Vorschriften, gegen Autoritäten, scheinbare Autoritäten. Ne? Also all dieses. Ja, sie ziehen sich teilweise sehr stark zurück. Sie verweigern oder machen total dicht. sind durch nichts zu bewegen, zu motivieren, weigern sich in Kontakt zu gehen, haben Schwierigkeiten in sozialen Kontakten, Ängste vor Gruppen. Oftmals ist es auch so, dass die körperliche Ebene weniger stark ausgeprägt ist. Das heißt, die Kinder sind sehr stark geistig begabt, aber haben körperliche, ja, motorische, sag mal, Defizite in Anführungszeichen. Also im Prinzip gehört da jedes Kind rein, ja, weil jedes Kind ganz individuell ist und muss sich irgendwie in rigide Systeme einfügen. Aber ich spreche jetzt wirklich von den Kindern, die offensichtlich absolut nirgendwo reinpassen, ja. Also die so starke Symptomatiken zeigen, dass sie wirklich nirgendwo reinpassen und die Eltern sind wirklich vor Themen gestellt, wo kann mein Kind in den Kindergarten gehen, also welche Gruppe, welcher Kindergarten nimmt das Kind auf, wo ist mein Kind beschulbar, ist es überhaupt beschulbar, welche Schulform, und dann stößt man natürlich hier in Deutschland an die ganz verschiedenen Grenzen, ja, Systeme, Institutionen, die ganzen Vorgaben. Die Eltern, die ich begleite, sind extrem unter Druck, weil sie natürlich auf der einen Seite dem System ein Stück weit ja mitspielen müssen, ja, dem System ein Stück weit treu sein müssen, aber auch ihre Kinder irgendwie begleiten müssen. Also es ist eine ganz schwierige Situation für die Eltern, weil die Eltern, die wirklich wissen um ihre Kinder, also um was es da geht, die sind vielleicht noch kreativer in dem Umgang mit den Behörden oder mit den Schulen oder mit den Lehrern. Da ist schon so eine gewisse Gelassenheit grundsätzlich da, ja. Aber die Eltern, die gar nicht darum wissen, die sind einfach nur verzweifelt, die kommen körperlich an ihre Grenzen, die kommen generell an ihre Grenzen, ja. Was passiert mit den Kindern, die scheinbar nicht beschulbar sind, ja, und Hausunterricht in Deutschland nicht erlaubt oder nur in den wenigsten Fällen genehmigt wird? Oder es gibt keine Schulen in dem Sinn, wo diese Kinder wirklich von beschultem Personal aufgefangen werden. Die dürfen einfach nirgendwo sein. Scheinbar gibt es ein paar Klassen, ein paar Anfänge von Unterstützung, von Integration, von Integrationshelfern oder Schulbegleitern, aber das ist ein Tropfen auf dem heißen Stein. Und wir sprechen hier von ganz vielen Kindern, die einfach ja tatsächlich eine richtige Qual erleben, ja, weil es einfach noch keine Räume dafür gibt, ja, also keine geistigen Räume, keine emotionalen Räume und schon gar keine Räume im Außen.
In welcher Weise begleitest du dann die Eltern von solchen Kindern? Du hast gesagt, also es geht darum, dass man präsent ist oder dass man aus dem Herzen heraus auf diese Kinder reagiert. Was bedeutet das dann konkret, wenn ein Kind eben aggressiv ist oder alles verweigert? Wie anders geht man mit so einem Kind um, als ihm einfach Ritalin zu geben? Also üblicherweise kriegen sie ja dann Medikamente. Hm. Was kann man eben stattdessen sinnvollerweise tun?
Das ist ein ganz individuelles Thema, beziehungsweise es kommt immer auf das Kind an, mit diesen Eltern, in dieser Situation, wo es gerade ist. Also da gibt es keine pauschale Lösung und es gibt auch keine schnelle Lösung. Es gibt ein Prozess für das Kind, für die Eltern, im besten Fall für die Lehrer oder Therapeuten oder Ärzte. Wenn ich die Menschen, die um das Kind herum sind, so begleiten kann, dass die sich berühren lassen von denen und bewegen lassen von denen, dann ist es für das Kind am entlastendsten und für die Eltern natürlich auch. Also wenn sie sich bewegen lassen, ja, von dem, was das Kind an Ausdruck, an Ausdruck seines Seins bringt, wenn sie sich davon bewegen lassen. Das ist die Grundlage oder die Voraussetzung, dass wirklich eine heilsame Bewegung oder auch eine Lösungsfindung im Außen, eine Veränderung stattfinden kann. Und das ist sehr individuell. Also das geht wirklich um dieses Kind, um diese Eltern, um diesen Lehrer, um diese Erzieherin. Was braucht es da in diesem Moment? Was ist hilfreich? Ja? Und in manchen Fällen ist es tatsächlich hilfreich, auch Medikamente zu geben. Ja? Das ist auch wichtig, das einfach mit einzubeziehen, als Möglichkeit zur Stabilisierung, als Möglichkeit zum Schutz auch des Kindes. Weil es, wie gesagt, es ist alles sehr begrenzt im Moment noch und es ist alles noch sehr rigide und man hat oft nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Ne? Also es gibt noch nicht diese ultimative Lösung. Ja? Da müssen wir uns erst hinbewegen und da müssen wir erst hinwachsen miteinander. Und da braucht es eben ganz viel Bereitschaft für innere Prozesse.
Carmen, du hast ja am Anfang unseres Gesprächs beschrieben, wie du selber zu deiner eigenen Essenz, wie du sagst, zurückgefunden hast. Das war bei dir so ein Prozess, der dir einfach passiert ist. Und du betonst immer wieder, dass gerade diese besonderen Kinder uns auch dabei helfen können, Wegweiser sein können, damit auch wir zu diesem Seelenglück finden. Was meinst du damit?
Also erstmal zeigen uns diese Kinder, dass es nicht funktioniert. Ja? Es funktioniert nicht mehr so, wie wir gemacht haben, wie wir gelebt haben, wie wir die Kinder erzogen haben, wie Schule abgelaufen ist. Sie zeigen uns deutlich, dass es so nicht funktioniert. Ja? Und statt an den Kindern rumzuschrauben und zu gucken, dass es funktioniert, haben wir dadurch die Chance, neu zu überlegen, neu zu schauen, wie es denn funktioniert. Also wir können neue Strategien entwickeln, wir können neue Modelle entwickeln, wir können neue Lebensformen entwickeln, wir können eine andere Beziehungskultur entwickeln. Und die wird geprägt sein von Wahrheit, von authentisch sein, von lebendigen Modellen, ja. Alles andere akzeptieren diese Kinder nicht. Das ist meine Erfahrung. Alles, was aus leblosen Strukturen oder alten Denkmodellen oder überholten Erziehungsmustern kommt, das wird von diesen Kindern nicht akzeptiert.
Das heißt zum Beispiel stures Auswendiglernen oder Regeln einfach akzeptieren, ohne sie zu hinterfragen, genau, in der Schule. Ja. Solche Sachen meinst du?
Genau. Ja, zum Beispiel, wir brauchen ja die Zeit, die jetzt passiert oder das, was spürbar ist, wir brauchen ja keine neuen irgendwelche Soldaten oder Sklaven mehr, ja, für das alte System. Wir brauchen ja Querdenker, wir brauchen Rebellen, wir brauchen die sich trauen, einfach neue Gedanken zu denken, ja, neue Ansätze. Und diese Kinder haben diese andere Gehirnstruktur, ja, also tatsächlich im Nervensystem, der ganze Ablauf ist bei den Kindern ganz anders. Das funktioniert nicht in der alten Weise, ja. Da gibt es Lösungen, aber die Kinder kommen vielleicht auf eine andere Art und Weise auf Lösungen. Und die Frage ist, diese Kinder werden nur das lernen und das akzeptieren, was für die neue Zeit, für uns, für die Menschen, für diesen Planeten absolut von Notwendigkeit ist. Alles andere wird boykottiert. Ja? Das ist so offensichtlich. Und wenn wir uns darauf einlassen und als Erwachsene den Kindern darin Sicherheit geben, und uns miteinander vernetzen, ja, dann kann das Neue einfach wachsen. Dann können neue Beziehungen entstehen. Dann entsteht eine andere Erziehungskultur oder die Frage, ob Erziehung überhaupt noch notwendig ist. Ne? Also diese Kinder können auch nicht erzogen werden. Das ist unmöglich. Sie lassen sich nicht konditionieren. Ja? Ob mit Ritalin oder ohne. Sie lassen sich nicht konditionieren. Sie sind im Bewusstsein der Einheit und sie sind nicht davon wegzubringen und sie sind absolute Rebellen gegen alles, was in irgendeiner Art und Weise nach tot und leblos und alt und überholt riecht. Ja? Das wird nicht akzeptiert.
Und wieso sagst du, erklär doch, wieso das auch uns helfen kann. Also du beschreibst jetzt, wie die Kinder sind. Inwieweit helfen sie uns auch, zu unserer eigenen Essenz oder Wahrhaftigkeit zu finden?
Naja, wenn wir uns damit auseinandersetzen, stoßen wir zwangsläufig auf die Dummheit dieser alten Strukturen, ne? Oder wie wir erzogen wurden. Ich meine, wenn wir uns damit auseinandersetzen, müssen wir automatisch in Berührung kommen mit dem, was uns nicht glücklich gemacht hat und mit dem, was uns absolut unglücklich gemacht hat oder sogar krank, und kommen automatisch zu dem, was wir sind oder was die Wahrheit ist. Ja? Das ist ganz klar, dass da im Lauf des Prozesses ein Gefühl wächst von dem, was echt ist, von dem, was wir wirklich sind. Ja? Dieser Kontakt mit dem, was scheinbar nicht anzunehmen ist, ja, die Verhaltensweisen, die ganzen Probleme, die ganzen Konflikte, das führt uns so stark zu uns. Das führt uns so stark in diese Wahrheit, ja. Und es ist so wichtig, dass die Kinder da sind und dass wir durch sie die Gelegenheit haben, ganz viele Bereiche unserer Gesellschaft zu transformieren. Ich starte jetzt einen Aufruf, das liegt mir so am Herzen, einen Aufruf wirklich an diejenigen, die mit diesen Kindern arbeiten, also professionell arbeiten, in Schulen, in Einrichtungen. Und ich wünsche mir einfach, dass die sich berühren lassen, ja, von den Kindern und dass die einfach spüren, worum es wirklich geht, ja. Dass es nicht darum geht, neue Gesetze, neue Regeln, neue Vorschriften zu machen, sondern dass da eine Bewegung passiert im Herzen, im tiefen Verständnis und im tiefen Annehmen dieser Kinder, damit wirklich neue Räume erschafft werden können und dass diese Kinder einfach eine Geborgenheit spüren, ein Verständnis spüren, ein Aufgehobensein spüren. Und das lag mir jetzt am Herzen.